Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in Lukas 21. Wir haben letztes Mal bereits mit der Ölbergrede begonnen und lesen jetzt da weiter ab Vers 12. Als Rekapitulation, wir haben gesehen in Vers 5 von Lukas 21, der Herr Jesus betrachtet mit den Jüngern zusammen den Tempel, diese schönen Steine, auch die Weihgeschenke am Eingang des Tempelhauses. In Vers 6 kündigt er an, dass der Tempel untergehen wird. Und zwar als Gottes Antwort auf die Ablehnung des Messias, die ja in Kapitel 20 so deutlich zum Ausdruck gekommen ist. Die Jünger sind schockiert. Vers 7, sie fragen, wann denn dieses Ereignis stattfinden würde und was dabei das Zeichen sein wird, nachdem dann unmittelbar danach die Zerstörung kommen würde. Der Herr geht darauf ein in Vers 8 mit einer allgemeinen Ermahnung vor Verführung und vor falschen Messiasen. Und wir haben gesehen, das betrifft die ganze Zeit der vergangenen 2000 Jahre, in der über 50 falsche Messias im Judentum aufgetreten sind, nach dem Weggang des Herrn. Und Vers 9, da beginnt die Endzeitrede. Wenn der Herr sagt, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen oder Revolutionen hören werdet. Dieses Aber setzt sich ab von dem in den Versen davor Gesagten. Und der Herr spricht hier über 7 Endzeitzeichen. Kriege, Revolutionen, Empörungen. Und dann haben wir gesehen in Vers 10, nicht einfach Kriege, sondern Massenkriege müssen das sein. Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich. Dann drittes Zeichen, große Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und schließlich Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel. 6 dieser Zeichen haben wir letztes Mal besprochen. Denn das Zeichen Schrecknisse haben wir noch nicht besprochen, darauf kommen wir noch zurück. Und jetzt, ab Vers 12, spricht der Herr Jesus über die Zeit, die vergehen würde, bis die Zerstörung des Tempels kommt. Also hier geht er von der Endzeitrede wieder zurück in die Anfangszeit und das wichtige Wort, gleich zu Beginn muss man das beachten, vor allem diesem Aber. Dieses Vor bringt uns aus der Endzeit wieder zurück in die Anfangszeit. Und dieser Abschnitt geht dann bis Vers 24 und sieht man dort am Schluss, sagt der Herr, Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und dieses Wort bis führt uns dann wieder von der Anfangszeit bis in die Endzeit. Also diese 2 kleinen Wörter am Anfang und am Ende dieses Abschnitts, den wir jetzt gleich lesen werden, sind ganz entscheidend, um diese Verse richtig verstehen zu können. Ab Vers 25 sind wir dann wieder in der Endzeit und der Herr spricht über weitere Zeichen seines Kommens in der Endzeit. Darf ich bitten, Edmund?
Ab Vers 12 bis zum Ende des Kapitels.
Aber vor diesem allen werden sie die Hände an euch legen und euch verfolgen und euch den Synagogen und Gefängnissen übergeben. Und sie werden euch Könige und Machthaber vor Könige und Machthaber zehren, um meines Namens willen. Das wird euch aber als Zeugnis widerfahren. Darum nehmt euch nun in euren Herzen fest vor, euch nicht vorher zu sorgen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, denen alle eure Gegner nicht widersprechen oder widerstehen können. Ihr werdet von den Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden verraten werden, und sie werden einige von euch töten. Ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Aber nicht ein Haar von eurem Kopf soll verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch eure Beharrlichkeit. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung herbeigekommen ist. Dann fliehe in die Berge, wer in Judäa ist, und wer drinnen ist, der gehe schnell hinaus, und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in die Stadt. Denn das sind Tage der Vergeltung, damit alles erfüllt wird, was geschrieben wurde. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden und Zorn über diesem Volk sein. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und gefangen unter alle Völker weggeführt werden. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Noch weiter?
Ja, gerne.
Dann werden die Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Betrachtet den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, dann seht ihr es an ihnen und erkennt, dass jetzt der Sommer nah ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass all das geschieht, dann wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch kommt. Denn er wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf der Erde wohnen. Darum seid nun allezeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Und er lehrte tagsüber im Tempel, nachts aber ging er hinaus und blieb über Nacht an dem Berg, der Ölberg genannt wird. Und das ganze Volk machte sich früh zu ihm auf, um ihn im Tempel zu hören.
Gerade die letzten Verse machen klar, dass der Herr also in dieser letzten Woche eine ganz besondere Beziehung hatte zum Tempel in Jerusalem. Er kam am Palmsonntag auf dem Esel reitend nach Jerusalem, triumphal als König kam er in die Stadt und ging dann in den Tempel. Es war aber schon spät, er ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen kommt er in der Frühe und reinigt den Tempel, treibt die Verkäufer hinaus. Und am nächsten Tag diese vielen Diskussionen, die wir in Lukas 20 betrachtet haben, und das führt eben dazu, dass der Herr schließlich ankündigt, dieser Tempel wird untergehen. Aber noch in den weiteren Tagen, also auch Mittwoch, Donnerstag, ist der Herr im Tempel und lehrt. Am Freitag nicht mehr, um zu lehren. Aber er war am Freitag schon im Tempel, als Gefangener in der königlichen Säulenhalle vor dem Hohenpriester. Und dort wird er im Tempel dann zum Tod verurteilt. Aber wenn man das so sieht, das ist alles in einer Spanne von ein paar Tagen, bis er dann im Tempel sogar zum Tod verurteilt wird, um dann Pilatus übergeben zu werden und schließlich auf Golgatha zu sterben. Das zeigt, in welchem dramatischen Umfeld diese Rede hineingehört. Diese Rede kommt ja vor in drei Evangelien, Matthäus 24, Markus 13 und eben hier Lukas 21. Aber es steht nicht einfach das Gleiche an allen Orten. Und Matthäus wählt genau das, was für sein besonderes Thema im Matthäusevangelium besonders wichtig ist. Und darum ist dort auch der Akzent viel stärker auf der Endzeit und der Bedeutung des Volkes Israel in der Endzeit. Jetzt hier in Lukas, da haben wir gesehen, von den vier Fragen, die die Jünger anfangs stellten, sind nur zwei hier aufgeführt und beide sind in Verbindung mit dem Tempel. Und darum ist eben die Antwort hier so wichtig, Verse 12 bis 24, wie gesagt, wo wir zurückgenommen werden in die Anfangszeit. Und da beantwortet der Herr eben diese Frage, wann wird die Zerstörung des Tempels kommen und was ist das Zeichen der Zerstörung? Welches waren die zwei anderen Fragen?
Das Ende des Zeitalters.
Jawohl. Also wann, was ist das Zeichen, dass dieses Zeitalter zu seinem Ende kommt? Ja? Das ist eine Frage, in Matthäus 24 zum Beispiel findet man sie. Und die zweite Frage noch, die hier auch nicht steht.
Zeichen seiner also der Ankunft des Herrn.
Genau. Was ist das Zeichen, das dann unmittelbar danach die Wiederkunft des Herrn stattfinden wird? Und das wird in Matthäus viel ausführlicher behandelt als in Lukas. Und hier dafür viel ausführlicher das, was mit dem Tempel zusammenhängt. Und jetzt schauen wir uns das gerade mal an. Der Herr sagt also in Vers 12, vor all diesem aber werden sie ihre Hände an euch legen. Er sagt voraus, es gibt eine Verfolgung seiner Jünger. Man könnte auch sagen, es gibt eine Verfolgung der ersten Christen. Und hier wird nicht die Verfolgung in der Endzeit beschrieben wie in Matthäus 24, sondern hier wird eine Verfolgung beschrieben in der Anfangszeit. Und diese Verfolgung sollte eine jüdische Verfolgung sein. Woran sehen wir das? Das Wort Synagogen in Vers 12, genau. Und das kommt eben in Matthäus 24, wo der Herr über eine Christenverfolgung in der Endzeit spricht, kommt das Wort Synagoge nicht mehr vor. Das sind ganz wichtige Unterschiede, die man beachten muss. Und vielleicht noch als Ergänzung, in Markus 13, 9, dort wird das, was der Herr hier in 12 bis 24 berichtet, ganz knapp auch etwas beleuchtet. Und dort erwähnt der Herr Jesus noch das Wort, sie werden euch vor Synedrien stellen. Und was sind Synedrien?
Jüdische
Gerichtshöfe, genau. Und zwar der oberste Gerichtshof, das ist das Synedrium im Tempel gewesen, oder man sagt auch Sanhedrin, das ist einfach die hebräische Aussprache. Synedrium ist die griechische Aussprache, bedeutet dasselbe. Aber es gab in den wichtigen Städten in Israel gab es örtliche Gerichte und die nannte man auch Synedrien. Also darum in der Mehrzahl. Aber das bestätigt nochmals, es geht hier also um eine jüdische Verfolgung. Und die Erfüllung, die sehen wir in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, kurz nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn, wird die Gemeinde gegründet, der Heilige Geist wird ausgegossen und gleich geht die Verfolgung los. Ab Kapitel 3, 4, 5, 6, 7. Wir sehen, wie die Apostel vor den Sanhedrin gebracht werden, verhört werden. Wir sehen, also die Zwölfe, wir sehen, wie speziell Johannes und Petrus verhaftet werden und auch vor den Sanhedrin kommen. Und schließlich sehen wir in Apostelgeschichte 7 Stephanus, der diese wunderbare Rede vor dem Sanhedrin hält in der königlichen Säulenhalle und Zeugnis ablegt. Und das ist genau das, was der Herr eben sagt in Vers 14. Liest du das, Edmund?
Darum nehmt euch nun in euren Herzen fest vor, euch nicht vorher zu sorgen, wie ihr euch verantworten sollt.
Vers 15.
Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, denen alle eure Gegner nicht widersprechen oder widerstehen können.
Genau, und das wird so schön illustriert in Apostelgeschichte 7. Stephanus hält diese Rede und der Sanhedrin ist so betroffen, die können also nur noch mit den Zähnen knirschen und ihn schließlich umbringen. Aber dieser Weisheit, die er hatte, konnten sie unmöglich widerstehen. In der Apostelgeschichte wird die Stephanus-Rede 5% des ganzen Apostelgeschichte-Textes gewidmet. Also man sieht, dass da ein besonderes Gewicht drauf gelegt wird, um eben genau zu zeigen, wie sich diese Verheißung des Herrn Jesus wunderbar erfüllt hat. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben. Und das ist eine Verheißung, die dürfen wir natürlich auch für uns nehmen. Nicht nur für die Anfangszeit, wir dürfen das auch anwenden auf unsere Zeit, eben dass der Herr, wenn wir so besonders herausgefordert werden und Rechenschaft ablegen müssen, dass er uns dann wirklich im Moment die nötige Weisheit gibt, um zu antworten. Also eine mutmachende Verheißung hier. Nun, mit Stephanus sind wir bereits ein Jahr nach Pfingsten. Das war genau ein Jahr. Also dann Jahr 33. Und wie gesagt, der Jesus beantwortet ja hier die Frage, wann wird das stattfinden mit der Zerstörung des Tempels? Also das soll so eine Zeit sein, die euch Gelegenheit gibt, trotz Verfolgung oder gerade wegen Verfolgung Zeugnis abzulegen. Aber hier steht ja nicht nur vor Synagogen und vor Synedrien, Markus 13,9, sondern es steht noch mehr vor Könige und Statthalter. Aber bis Stephanus lesen wir nicht davon, dass die Jünger des Herrn vor einen Statthalter gebracht worden waren. Und auch nicht vor einen König. Und dann müssen wir in der Apostelgeschichte eben weiterlesen. Und schließlich kommen wir zu Apostelgeschichte 23. Dort ist Paulus vor dem Landpfleger Felix. Das ist aber bereits das Jahr 58. Also da haben wir jetzt schon mal das mit dem Statthalter. Aber auf Griechisch ist Statthalter hier in der Mehrzahl. Also nicht vor einem Statthalter, sondern vor Statthalter in der Mehrzahl. Ist aber erst einer. Da muss man ein bisschen weiterlesen in der Apostelgeschichte, nächstes Kapitel, 24. Felix wird ja ersetzt durch den nächsten Landpfleger, Porcius Festus. Das ist also schon die Erfüllung dieser Mehrzahl. Aber was uns noch fehlt ist, bis Apostelgeschichte 24 finden wir keinen König. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, da kommt hoher Besuch zu Porcius Festus. Und zwar König Agrippa. Porcius war so froh, dass dieser Mann kommt, weil er hat überhaupt kein Verständnis für das Judentum. Im Gegensatz zu Felix, der kannte das Judentum als Heide, aber Porcius nicht. Und natürlich Agrippa, der war ja aus dieser Herodes-Dynastie, der kannte das Judentum. Und so wollte er ihm Paulus vorführen. Und zwar hatte Paulus sich eben berufen auf den Kaiser. Und wenn er also zum höchsten Gericht gehen will, dann muss ja der Landpfleger etwas Vernünftiges schreiben und eine Begründung geben, warum er dahin gehen soll. Aber er wusste nicht was. Jetzt kommt Agrippa. Und das führt uns also zu dieser eindrücklichen Beschreibung in Apostelgeschichte 26. Paulus erhält ein Konsultativverfahren und darf König Agrippa persönlich ansprechen und ihm ein wunderbares Zeugnis ablegen, das auch ganz ausführlich hier in der Apostelgeschichte wiedergegeben wird, um auch wieder zu zeigen, ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Und tatsächlich, König Agrippa versucht auch gar nicht zu widersprechen. Er sagt ein bisschen schnippisch, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Und Paulus geht sofort darauf ein, das war nicht ironisch, er sagt, ja, das wünsche ich, dass jeder so wäre wie ich, nur nicht diese Kette. Und dann gibt es eine Besprechung zwischen Porcius und dem König. Und der König sagt, dieser Mann hätte freigelassen werden können. Der hat nichts Todeswürdiges getan, aber er hat sich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser soll er gehen. Nun, da haben wir bereits König in der Einzahl, aber hier sagt der Herr Könige. Und wir sind also mit diesem Konsultativverfahren in Apostelgeschichte 26 bereits im Jahr 60. Also all diese Dinge mussten sich erfüllen im Lauf der Zeit, bevor der Tempel zerstört werden konnte. Aber jetzt fehlt noch ein König. Also, wir haben ja in der Schule gelernt, Mehrzahl ist mindestens zwei und mehr. Aber jetzt wird es ja schon angedeutet, Paulus hat sich auf den Oberkönig des Römischen Reiches berufen, auf Nero. Und dann wird diese spannende Geschichte erzählt, wie Paulus dann von Caesarea aus diese lange Reise macht nach Rom, dazwischen noch mit Schiffbruch, ganz ausführlich beschrieben. Es ist der ausführlichste Schifffahrtsbericht aus der Antike. Mit den meisten Fachausdrücken, die man dort findet. Also sensationell. Da hat eine Doktorarbeit darüber gemacht, und zwar eine, der gar nicht studiert hatte. Also einer, der so Außenseiterweg gegangen ist, ein Herr Warnecke, der hat sich einfach jahrelang intensiv mit Schifffahrt im Mittelmeer beschäftigt und ist so ein totaler Spezialist geworden. Und der hat dann sich auf Apostelgeschichte 27 wirklich gestürzt. Und fantastisch, was der in seiner Arbeit über Apostelgeschichte 27 herausgefunden hat und auch die historische Glaubwürdigkeit und bis in die kleinen Details herausgearbeitet hat. Und er hat einen Doktor dafür bekommen. Ja, also das nur so nebenbei. Die spannende Reise bis nach Rom. Und dann in Rom muss Paulus warten. Lesen wir die zwei letzten Verse der Apostelgeschichte.
Paulus aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus ungehindert mit aller Freimütigkeit.
Ja, also zwei Jahre wartet er. Warum? Weil er warten muss auf die Ankläger. Er wurde ja angeklagt von den führenden Priestern vom Sanhedrin in Jerusalem. Und nun hat er sich ja in der Zwischenzeit auf den höchsten Gerichtshof im Römischen Reich berufen. Jetzt sollten die Ankläger auch kommen. Aber die kamen nicht. Und im römischen Recht gibt es diesen Begriff der zwei vollen Jahre. Wenn einer wartet auf die Ankläger zwei volle Jahre, dann wird er freigesprochen, wenn sie nicht kommen. Und die Apostelgeschichte endet gerade noch damit. Er ist noch da. Aber Lukas verwendet diesen Ausdruck zwei volle Jahre. Am Ende dieser Zeit schreibt Paulus verschiedene Briefe, Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief, Philemonbrief und man kann übrigens zeigen auch den Hebräerbrief. Und darin berichtet er, dass er jetzt erwartet, dass er bald freigelassen wird. Im Philemonbrief sagt er sogar, man soll ihm eine Herberge bereit machen, wenn er kommt nach Kolossä, wo Philemon lebte. Ja. Also ganz grandios, und so wurde der Apostel Paulus wieder frei und er konnte herumreisen. In diese Zeit fällt übrigens der Titusbrief. Das wurde ja von Kritikern so angemerkt, ja, der Titusbrief, der passte überhaupt nicht in die vier Missionsreisen des Apostels Paulus rein. Ich meine, in der Apostelgeschichte werden uns die vier Missionsreisen, und die vierte war die Reise nach Rom, vorgestellt. Aber dort sagt Paulus, er werde überwintern in, können wir das kurz aufschlagen, Titus 3, Vers 12, Edmund.
Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, dann komm eilends zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.
Also das Nikopolis passt überhaupt nicht in diese Reisen hinein, in der Apostelgeschichte. Muss ja auch nicht. Denn eben nach Apostelgeschichte 28 ist der Apostel Paulus wieder frei. War übrigens im Jahr 62. Und da war eben bereits der Plural Könige, Statthalter, Synedrien, alles schon erfüllt, ja? Er konnte noch herumreisen. Gut.
Und dann
konnte er sogar seinen Wunsch erfüllen, den er in Römer 15 erwähnt, dass er, wenn er einmal nach Rom kommen wird, danach über Rom hinaus auch nach Spanien reisen möchte. Und das wird in einer ganz frühchristlichen Schrift, Anfang des 2. Jahrhunderts, wird das bestätigt, dass Paulus dann tatsächlich bis nach Spanien gekommen sei. Und dann wurde er aber wieder verhaftet. Übrigens, der erste Timotheusbrief, der fällt auch noch in die Zeit hinein. Er wurde dann aber wieder verhaftet und kam dann in die Todeszelle wieder in Rom. Wieder unter Kaiser Nero. Und da hat er dann aus der Todeszelle noch den zweiten Timotheusbrief geschrieben. Da sind wir im Jahr 66, 67. Können wir einmal aufschlagen? 2. Timotheus 4. Liest du, Edmund?
Und zwar in
Vers 6.
Da sagt er nichts mehr von.
Jetzt werde ich bald befreit werden und macht mir eine Herberge bereit. Er sagt auch nicht, betet, dass ich euch wieder geschenkt werde, wie das in diesen genannten Briefen erscheint, sondern hier sagt er, jetzt ist es Schluss.
Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.
Jawohl. Also jetzt ist für ihn klar, jetzt kommt das Ende. Und sein Kampf ist vorbei. Und auch aus der frühchristlichen Überlieferung wissen wir, dass Kaiser Nero ihn dann geköpft hat. Durch Schwert. Und zwar, weil er ein römischer Bürger war. Mit römischem Bürgerrecht durfte er nicht gekreuzigt werden. Und gnädigerweise wurde er mit dem Schwert enthauptet. Also in Anführungs- und Schlussstrichen gnädigerweise. Aber so wurde das damals verstanden. Und er spricht über seine Verantwortung vor dem Kaiser, Kapitel 4, Vers 16.
Bei meiner ersten Verteidigung stand man nicht bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht angerechnet.
Jawohl. Also, da spricht er, dass es von einer ersten Verantwortung vor dem Kaiser, vor dem Oberkönig, also da kommt der Plural Könige, bekommt noch einen Zusatz. Also nochmals vor diesem Oberkönig muss er sich da verantworten, aber es war ganz hart. Der Apostel Paulus wurde von vielen, die früher zu ihm standen, verlassen. Auch in Kapitel 1 dieses Briefes sagt er, du weißt, dass alle, die in Asia sind, wo er ganz besonders viel missionarisch gearbeitet hatte, du weißt, dass alle, die in Asien sind, mich verlassen haben. Die haben sich von Paulus abgewandt. Nicht vom Christentum, aber von Paulus. Und das war für ihn sehr, sehr hart. Aber jetzt sind wir da im Jahr 66, 67. Und in der gleichen Zeit wurde der Apostel Petrus auch verhaftet. Und in Rom unter Kaiser Nero, weil er kein römischer Bürger war, gekreuzigt. Auch das erfahren wir aus der ganz frühen frühchristlichen Überlieferung. 66, 67, diese beiden Apostel werden getötet. Und jetzt gehen wir aber weit zurück zu Lukas 21 und dann werden wir gleich den Link machen können. Der Herr sagt also in Vers 16, dass es nicht nur so ist, dass sie verfolgt werden und dann Zeugnis ablegen können, sondern er sagt, dass sie überliefert werden und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Einige. Stephanus, das war der Erste. Aber wir sehen, das ging weiter und ausdrücklich mit Paulus und Petrus, 66, 67, zu Tode gebracht. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Aber dann sagt der Herr Jesus in Vers 20, liest er nochmals, Edmund.
Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung herbeigekommen ist.
Also wir haben gesehen, in diesen Versen, durch diese ganz kurzen Sätze, die der Herr hier als Beschreibung vorlegt, wird eigentlich die ganze Zeit vom Jahr 32, Pfingsten, über 33, Steinigung von Stephanus, beschrieben bis 66, 67. Und jetzt hier dieses Zeichen. Jerusalem von Armeen umzingelt. Und das ging so. Im Jahr 68, also etwa ein Jahr nachdem Kaiser Nero, der Oberkönig über alle Unterkönige im Römischen Reich, Paulus, den Apostel für die Heidenvölker und Petrus, den führenden Apostel für die 12 Stämme Israels, getötet hatte, begeht er selber Selbstmord. Und Selbstmord kann ein Gericht Gottes sein. Gott hat diesen Mann fallen lassen. Und er begeht Selbstmord. Und das führt dazu, dass es im Römischen Reich, da stand man vor dem Chaos. Es war nicht geklärt, wie geht es weiter nach Nero. Aber ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Was war in der Zwischenzeit in Israel geschehen? Im Jahr 66, da gab es in Israel einen spontanen Volksaufstand gegen die römische Besatzungsmacht in Galiläa. Und zwar aus dem Grund, der letzte Prokurator, das war Gessius Florus, der versuchte, den Tempelschatz in Jerusalem zu plündern. Das brachte das Fass zum Überfließen und die Juden in Galiläa erhoben sich gegen Rom. In der Anfangszeit hatten die enorme militärische Erfolge gegen die Legionen. Aber dann wurden immer mehr Kontingente zusammengezogen. Am Schluss übrigens ein Drittel aller Legionen aus dem gesamten Römischen Reich wurden in Israel zusammengezogen, um den Aufstand niederzuschlagen. Es gelang, Galiläa zurückzuerobern, dann auch Judäa, also Südisrael, und auch die Gebiete in heutigen Jordanien, die jüdischen Gebiete, Transjordanien genannt. Und dann ging die Armee am Toten Meer entlang und kam nach Qumran. Das war im Jahr 68. Und zwar, die Leute von Qumran, die haben gewusst, jetzt wird unsere Siedlung zerstört. Sie haben noch vorher die Rollen aus der Bibliothek dort in der Siedlung herausgeholt und in Höhlen im weiteren Umfeld verteilt, um die wenigstens zu schützen vor der Zerstörung. So kamen die Qumran-Rollen in die Höhlen, wo sie blieben bis 1947, bis 1956. Aber dann wurde die Siedlung dort zerstört durch die Römer. Leute von Qumran konnten zum Teil noch fliehen nach Masada. Aber man hat eine riesige Ascheschicht über der Siedlung gefunden. Und die jüngsten Münzen unter der Ascheschicht stammen aus dem Jahr 68. Und das ist ein Hinweis, dass eben die Zerstörung im Jahr 68 geschehen ist. Dann gingen die Armeen hinauf nach Jerusalem zur Hauptstadt. Das sollte der Höhepunkt werden. Die Hauptstadt muss zurückerobert werden. Und die haben ihre Armeelager um Jerusalem herum aufgestellt. Und genau das sagt der Herr hier. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Das ist das Zeichen, das sie gewünscht haben, um zu wissen, wann kommt diese Zerstörung. Ein Zeichen und dann sollte es noch 2 Jahre gehen. Und nun ist es dann so gegangen, die Christen hätten ja vorher sich noch sagen können, ja, aber wenn der Herr sagt, wenn Jerusalem dann umzingelt ist, dann müssen wir fliehen auf die Berge. So steht es in Vers 21. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Ja, wie soll das gehen? Wenn da die Besatzungsmacht überall ist, und da kommt man doch durch keinen Checkpoint durch. Aber wenn der Herr das so sagt, dann muss es einen Grund haben, dass es eben gehen wird, eine solche Flucht. Und das war so. Die Armeelager waren aufgebaut um Jerusalem herum und dann begeht Nero Selbstmord. Chaos. Vespasian, der General in Israel, will Kaiser werden. Er stoppt den Krieg und reist nach Rom. Und er wird tatsächlich Kaiser. Aber durch den gestoppten Krieg konnten alle Juden, die an Jesus als den Messias glaubten, also Judenchristen oder man kann auch sagen messianische Juden, wie man will, man muss nur das Richtige damit meinen, die konnten eben aus Jerusalem fliehen, aus Judäa fliehen und die gingen auf die Berge. Und zwar die Berge hauptsächlich heute im Westjordanland. Dann gingen sie über den Jordan hinüber nach Pella. Und dort war König Agrippa, der zweite Herrscher. Und er nahm diese Judenchristen auf als friedliebende Bürger. Denn, jetzt Link zurück, in Apostelgeschichte 26, die Rede von Paulus, die zwar nicht zur Rettung seiner Seele geführt hatte, die hat ihn überzeugt, Christen sind nicht politisch gefährlich für das Römische Reich. Die sind absolut kein Problem. Und darum hat er die aufgenommen. Und keiner der Judenchristen ging wieder nach Jerusalem zum Passa. Weil der Herr das ganz klar in Lukas 21 gesagt hatte. Und jetzt sehen wir hier, wie muss man diese Rede verstehen? Wörtlich oder übertragen? Wehe, man hätte das übertragen verstanden. Es war wirklich wörtlich gemeint und sie haben das auch wörtlich genommen und sie wurden so dadurch gerettet. Und der Herr sagt auch ausdrücklich, man soll aus Jerusalems Mitte hinausgehen, Vers 21. Die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. Also nicht mehr nach Jerusalem zurückkehren. Nun, wie ging das weiter? Im Frühjahr 70. Vespasian war Kaiser geworden. Er schickt seinen Sohn Titus, um als neuer General die Truppen in Israel zu führen und den Krieg zu Ende zu bringen. Titus kommt gerade vor dem Passafest. Also gerade so, das ist unsere Zeit. Wir stehen jetzt gerade vor dem Passafest. Und er sah, dass die Pilger aus dem ganzen Land Israel und natürlich auch viele Auslandjuden, die kamen, um in Jerusalem die Passalämmer zu schlachten. Denn die musste man schlachten beim Altar. Nirgendwo anders, nur dort. Das heißt, die gingen alle nach Jerusalem, aber die Judenchristen gingen nicht mehr nach Jerusalem. Obwohl sie wussten, die Tora, die sagt, man muss die Passalämmer im Tempel schlachten. Aber sie wussten, unser Herr hat gesagt, wir müssen fliehen und wir dürfen nicht mehr nach Jerusalem hineingehen. Die gingen also alle nicht mehr zum Passa. Keiner ging mehr zum Passa. Und dann hat Titus gewartet, bis die Stadt zum Bersten voll war. Ein Augenzeuge, Josephus Flavius, hat uns einen Bericht hinterlassen mit dem Titel »Der jüdische Krieg«. Er schreibt, die Stadt war zum Bersten voll mit 2,7 Millionen Menschen. Und als sie drin waren, hat Titus den Belagerungsring geschlossen. Und es folgten 140 Tage brutaler Krieg und mehr als 1 Million Juden kamen ums Leben. Und die Stadt und der Tempel wurden dem Erdboden gleichgemacht. Und genau das hat der Herr vorausgesagt. Liest du nochmals Vers 22.
Denn das sind Tage der Vergeltung, damit alles erfüllt wird, was geschrieben wurde. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden und Zorn über diesem Volk sein. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und gefangen unter alle Völker weggeführt werden. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind.
Und genau so ist es gekommen. Große Not in dem Land. Nicht nur in Jerusalem, im ganzen Land. Und Zorn über dieses Volk. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Ab dem Jahr 70 begann diese weltweite Zerstreuung des jüdischen Volkes über alle 5 Kontinente hinweg. Und der Herr hat das so im Klartext vorausgesagt und genau so ist es in Erfüllung gegangen. Also er sagt, dann wird die Zerstreuung des jüdischen Volkes eben in Erfüllung gehen. Und damit ist noch lange nicht sein Kommen vor der Tür, sondern er sagt, Jerusalem wird dann in der weiteren Zeit von den Nationen ständig zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Die Zeiten der Nationen, was ist das? Kann das jemand erklären?
Das sechste Heilszeitalter.
Das entspricht dem sechsten Heilszeitalter. Es gibt ja 7 Heilszeitalter im Ganzen. Das siebte ist dann das tausendjährige Friedensreich. Aber warum heißt das die Zeiten der Nationen?
Weil Israel das Königtum weggenommen wurde.
Also Israel wurde das Königtum weggenommen. Wann war das?
Zerstörung von Jerusalem durch König Nebukadnezar.
Jawohl, das war also bereits bei der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar in der Zeit von 606 bis 586 vor Christus. Und das hat ja zur babylonischen Gefangenschaft geführt. Und jetzt das Wichtige.
Gott hat Zedekia, das war der letzte König, einen Bund schließen lassen beim König Nebukadnezar.
Ja, genau.
Gottes Bund. Und den hat er gebrochen und somit wurde das Königtum weggemacht.
Genau, also Zedekia schloss einen Bund mit Nebukadnezar, dass er sich mit seinem Königreich in Juda der Oberhoheit des Babylonischen Reiches unterstellt. Und dieser Bund wird von Gott genannt in Hesekiel 17, mein Bund. Aber Zedekia hat sich dann gegen diesen Bund aufgelehnt und ihn gebrochen und darum hat das Königtum in Juda ein Ende genommen. Aber das Königtum hätte weiter bestehen dürfen, aber eben, das zeigt das Buch Daniel, unter der Oberherrschaft heidnischer Nationen. Im Buch Daniel werden uns ja vorgestellt, in Daniel 2 und 7, jetzt kommen 4 große Weltreiche. Und Israel wird immer untertan dieser Weltreiche sein. Nicht mehr an der Spitze, sondern die Nationen werden regieren. Zuerst das Babylonische Reich, dann das Griechische Reich, dann das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich, danke, und dann das Römische Reich. Und in der Offenbarung, Kapitel 17, wird dann noch gezeigt, das Römische Reich soll dann 3 Phasen haben. Eine Phase A, es war, eine Phase B, ist nicht. Eine Phase C, es wird wiederkommen. Also das europäische, römische Reich, das einmal Europa zusammengehalten hatte, sollte untergehen als solches, aber dann wieder zu einer Vereinigung zusammenfinden. Und dann kommt das Reich Gottes. Dann kommt der Menschensohn auf den Wolken des Himmels, sagt Daniel 7. Das heißt also, dann, wenn er, der Menschensohn, kommt, um das Reich Gottes aufzurichten, dann sind die Zeiten der Nationen zu Ende. Und das meint der Herr. Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und tatsächlich ab dem Jahr 70, durch all die Jahrhunderte hindurch, war Jerusalem nicht mehr unter jüdischer Oberhoheit. Und das ging bis 1967. Im Sechstagekrieg hat Israel den Tempelberg aus Jerusalem erobert, unter seine Oberhoheit gebracht und irgendwie doch nicht. Denn es wurde ein Kompromiss geschlossen. Und zwar hat man dem Waqf, der islamischen Behörde der Moscheen auf dem Tempelberg, denen hat man die Freiheit gegeben, sie dürfen das weiterhin verwalten. Und so ist Jerusalem immer noch von den Nationen zertreten. Und auch heute meint die UNO, sie könne über Jerusalem bestimmen. Ja? Also sie sagen, wir können das entscheiden, das kann nicht Israel entscheiden, das kann auch nicht Amerika entscheiden, das kann nur die UNO, die Nationen. Sie sind immer noch dran, Jerusalem zu zertreten. Aber der Herr sagt, diese Zeit wird ein Ende haben. Und so wird also Jerusalem zertreten werden, bis dann diese Zeit der Nationen vorbei ist und dann wird der Menschensohn kommen. Ja?
Vielleicht noch, es wird großer Zorn sein über dieses Volk und am Schluss noch, bis die Zeit der Nationen erfüllt sie wird. Der Psalm 69, beschrieb das so eindrücklich, mit dem ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden.
Ja, das schlagen wir doch gerade auf. Also, ich erkläre gleich für den Livestream, was du gesagt hast. Also, was hier eben gesagt wird über dieses Zertreten von Jerusalem, wird im Psalm 69 eindrücklich beschrieben. Wir schlagen auf Psalm 69. Und zwar ist das ja ein Psalm, der prophetisch beschreibt die Leiden des Messias am Kreuz. Und du meinst jetzt Vers
23.
Ja. Also bitte Vers 23. Psalm 69, Vers 23. Liest du mal, Edmund.
Ihr Tisch.
Also ich lese gleich ab Vers 21, dann sieht man, wie der Messias,
der Gekreuzigte, spricht.
Die Schande bricht mir mein Herz und kränkt mich. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. Und auf Tröste, aber ich finde keine. Und sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken gegen meinen großen Durst.
Das wird genau im Evangelium beschrieben, wie das bei der Kreuzigung geschehen ist.
Und dann, das wird ja zitiert in Römer 9 bis 11, und Paulus sagt, hier spricht König David. Und was sagt er?
Ihr Tisch wäre vor ihnen zur Schlinge und den Sorglosen zu einem Fallstrick. Ihre Augen sollen finster werden, damit sie nicht sehen, und ihre Lenden lass immer wanken. Gieße deine Ungnade auf sie und dein glühender Zorn erfasse sie.
Jawohl. Jetzt hat Carmine das eben hier herangezogen, dieser Glut deines Zornes, die Verbindung ist ja hier in Lukas 21, Vers 23, da heißt es, denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Das ist dieser Zorn Gottes, der hier erwähnt wird. Aber jetzt, Gamine, du hast einen ganz bestimmten Grund, wahrscheinlich, warum du diese Stelle noch angeführt hast.
Das ist Vers 26, ihre Wohnstätte soll verwüstet werden. Und ihre Zelten wohnen immer mehr darauf.
Jawohl, also Vers 26 spricht von der Verwüstung ihrer Wohnstätte, genau.
Vers
23. Und Vers 23, ja?
Das ist der Altar, der Tisch.
Ja.
Das ist der Passafest.
Ihr Tisch werde vor ihnen zur Schlinge und ihnen den Sorglosen zum Fallstrick. Ja, was heißt ihr Tisch? Was ist das?
Das ist der Altar des Herrn.
Ja, der Tisch des Herrn. So wird der Altar in Jerusalem genannt in Malachi 1, Vers 7. Und hier sagt König David, ihr Tisch, also der Altar, soll ihnen zur Schlinge werden. Und genau so geschah es. Alle kamen aus dem ganzen Land nach Jerusalem zum Passa. Und zwar um dort die Lämmer neben dem Altar zu schlachten. Aber das wurde ihnen zum Fallstrick, denn dann haben die Römer die Belagerung geschlossen. Und das brachte sie zu Fall, ihnen den Sorglosen zum Fallstrick. Und dann wird gesagt, schütte deinen Grimm über sie aus und die Glut deines Zornes. Also eine ganz eindrückliche Prophetie hier auf die Geschehnisse von Jahr 70 und in der Folge. Jetzt aber noch ein Punkt. Jetzt haben wir gesehen, das Zeichen der Zerstörung Jerusalems. Heerlager um Jerusalem. Jetzt schlagen wir Matthäus 24 auf. Und da erleben wir eine Überraschung. Da spricht der Herr auch über eine Flucht auf die Berge. Und er spricht auch über eine ganz schlimme Zeit, die dann folgt. Liest du uns vor, Edmund, 24, Vers 15.
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte sehen werdet,
nein. Ja, ja, schon richtig.
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte sehen werdet, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das liest, der merke auf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht um, um seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. Denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie noch keine gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und wie auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden, aber wegen der Auserwählten werden jene Tage verkürzt.
Jawohl. Und dann geht der Herr da weiter und sagt dann noch in Vers 27.
Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo aber das Aas ist, da sammeln sich die Geier.
Ja, danke. Jetzt könnte man denken, das sei dasselbe wie in Lukas 21. Aber es ist nicht dasselbe. Und jetzt zeigt es sich, wie genau man die Bibel lesen muss. Was ist hier das Zeichen, bevor man dann fliehen muss auf die Berge?
Ein Gräuel der Verwüstung.
Ein Gräuel der Verwüstung. Und wo muss der sein?
An heiligen Orten.
An heiligen Orten, was ist das?
Das heißt, beim Tempel.
Auf dem Tempelplatz, ja.
Das bezieht sich auf den Antichristen, der sich in den Tempel setzen
wird. Ja, es ist so, dass dieser Ausdruck der Gräuel der Verwüstung ist bekannt aus dem Buch Daniel, wie der Herr das hier sagt. Daniel 9, Vers 27. Und dieser Ausdruck bezeichnet ein Götzenbild. Ein Gräuel wird auch in Daniel 11 wird das dort verwendet für das Götzenbild von Antiochus Epiphanes, der ein Jupiterbild aufgestellt hatte auf dem Tempelplatz mit seinen Gesichtszügen. Das wird vorausgesagt in Daniel 11 und das wird genannt Gräuel der Verwüstung. Ich kann die Stelle vielleicht noch angeben, wo diese bereits erfüllte Prophetie in Daniel 11 davon spricht. Das ist Daniel 11, Vers 31. Der verwüstende Gräuel war ein Götzenbild. Und jetzt nimmt der Herr das hier auf, und zwar in Anspielung auf Daniel 9, 27. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht an heiligem Ort. Das heißt, das Zeichen ist ein Götzenbild auf dem Tempelplatz. Dann muss man fliehen. Nun, im Jahr 68, 69, 70 gab es kein Götzenbild auf dem Tempelplatz, sondern es gab dort diese Armeelager um Jerusalem herum. Und darum, Lukas 21 hat sich wirklich erfüllt im Jahr 68 und dann sind die Judenchristen geflohen auf die Berge und sind so gerettet worden. Aber hier haben wir ein anderes Zeichen, ein Götzenbild auf dem Tempelplatz. Und dann muss man fliehen und dann wird der Menschensohn in Macht und Herrlichkeit kommen. Aber in Lukas haben wir gesehen, da kommt dann nicht der Menschensohn, sondern das jüdische Volk wird gefangen, weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also, das ist ganz anders. Es gibt also klare Parallelen und auch deutliche Unterschiede. Und jetzt wird klar, das in Lukas 21 bezieht sich auf 68 bis 70. Und das in Matthäus 24, das bezieht sich auf die Endzeit. Das heißt, es wird Parallelen geben zwischen damals und der Endzeit. Nach der Entrückung der Gemeinde wird der Antichrist, wie Philipp gesagt hat, wird ein Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz und dann wird die große Drangsal von 3,5 Jahren losgehen. Der letzte und schrecklichste Weltkrieg wird geschehen und dann wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels erscheinen. Und noch ein wichtiger Unterschied: in Lukas 21 sagt der Herr Jesus, wenn sie da auf die Berge fliehen, dann wird große Not sein in dem Land. Sehen wir das, Lukas 21, 23. Und in Matthäus 24 steht es ein bisschen anders. 24, Vers 21. Denn dann wird große Drangsal sein. Nicht große Not, große Drangsal. Das sind unterschiedliche Ausdrücke. Und diese große Drangsal wird dann noch umschrieben, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Also so schlimm wird es sein, wie nie in der ganzen Weltgeschichte, von Anfang der Welt an. Und dann sagt der Herr noch, wenn diese Zeit eben nicht verkürzt würde, nämlich auf 3,5 Jahre, dann würde kein Fleisch errettet werden. Heißt nicht, keine Seele errettet werden. Kein Fleisch errettet werden heißt, kein Mensch würde überleben. Die Menschheit würde sich selber vernichten. Aber das in Lukas 21, das war nicht etwas, was die Menschheit bedroht hatte, sondern das war bedrohlich im schlimmsten Maß für das jüdische Volk, aber nicht für die Menschheit. Also ist es ganz wichtig, diese Unterschiede zu sehen und auch zu sehen, dass der Herr Jesus, also in Matthäus 24, da nicht über das Gleiche spricht wie in Lukas 21. Und das muss man sich im Klaren sein, in ganz vielen theologischen Kommentaren wird dieser Unterschied nicht gemacht. Und die Folge ist ein totales Chaos. Das ist das, was die sogenannte Bundestheologie bringt. Die sagt, all diese Prophetie, das sei alles erfüllt worden im Jahr 70. Ja, und dann das Kommen des Menschensohnes. Auch das Kommen des Menschensohnes. Ja, aber er ist doch nicht gekommen auf den Wolken damals. Nein, aber das muss man übertragen verstehen. Aha. Merkt man, was? Man macht wirklich ein Chaos aus der Bibel. Also wenn man sagen muss, sein Kommen in Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels, das sei schon erfüllt. Also dann muss man wirklich alles nur noch verdrehen. Aber wenn man alles an seinen Platz lässt, dann sieht man, wie wunderbar jedes Wort und sogar, ob es Einzahl oder Mehrzahl ist, er hat sich so eindrücklich erfüllt. Und das hilft uns eben auch zu verstehen, dass also diese Dinge, die jetzt noch zukünftig sind, wie der Gräuel der Verwüstung und dann diese jüdische Flucht auf die Berge, die große Drangsal und dann das Kommen des Herrn Jesus, das ist alles auch wörtlich zu verstehen. Wird genau so stattfinden, wie das da in Matthäus 24 steht. Und das muss man nicht irgendwie drehen oder bildlich machen. Und was jetzt auch noch klar wird, ist, hätten wir nur Lukas 21, dann wäre das Bild nicht vollständig. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, dass ein einzelner Bibelabschnitt erklärt sich nicht selber. Können wir das mal aufschlagen? Wo steht das? Oder zweiter? 2. Petrus 1. Das hat Petrus aus der Todeszelle geschrieben, bevor er gekreuzigt wurde. Und da hat er noch das letzte Vermächtnis uns weitergegeben. Und eines dieser Vermächtnisse in seinem letzten Schreiben, 2. Petrus 1, Vers 20.
Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift durch eigene Auslegung geschieht.
Denn ja. Danke. Oder in der Elbefelder, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Und zwar sagt Petrus hier, das ist ganz wichtig, denn er sagt, indem ihr dies zuerst wisst. Es gibt Prioritäten. Zum Beispiel, eine Priorität ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugefügt werden. Oder 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun, dass vor allen Dingen Gebete, Flehen, Fürbitte getan werden für alle Menschen. Also das Beten im Blick auf die ganze Menschheit, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, hat eine Priorität vor allen Dingen. Und hier, indem ihr zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Das heißt, wenn wir einen einzelnen Abschnitt lesen, der erklärt sich nicht selber. Wir brauchen alle Abschnitte der Bibel und darum ist es so wichtig, dass man die ganze Bibel liest und nicht bei Lieblingskapiteln stehen bleibt. Denn ein Kapitel, ein Vers gibt Licht auf das andere und darum springen wir so hin und her in der Bibel. Aber das lohnt sich und im Buch Daniel haben wir einen Hinweis darauf. Weiß jemand, was ich meine? Daniel 11. Wie wäre es mit 12? Liest du, Edmund?
Vers 12.
Daniel 12, Vers 3. Vers 4 eigentlich. Vers 4.
Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis zur letzten Zeit. Dann werden viele darüber kommen und viel Erkenntnis finden.
Jawohl. Die Elbefelder ist genauer übersetzt. Die übersetzt dann hier, nachdem gesagt ist, versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Also das Buch Daniel soll schwer verständlich sein bis in die Endzeit. Und dann sagt er, viele werden es durchforschen. Wie hast du das gehabt bei dir nochmals?
Ja. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis zur letzten Zeit.
Und jetzt?
Und dann werden viele darüber kommen und viele Kenntnis finden.
Ah, darüber kommen. Ja, wenn man weiß, was es gemeint ist, dann ist es schon richtig. Aber durchforschen ist dann noch klar. Also darüber kommen meint eben wirklich da das Anschauen. Und da steht ein wunderschönes hebräisches Wort. Ja, ich höre es schon.
Yeshotetu.
Das heißt durchforschen. Das ist eine ganz spezielle Verbform, die ist grammatikalisch so aufgebaut, dass es eine Tätigkeit ausdrückt, die so hin und her geht. Und die durchforschen heißt also wörtlich hin und her gehen. Und darum muss man hier aufschlagen und dann wieder dort und dann wieder zurück und dann nochmals nach hinten. Aber dadurch wird ein einzelner Abschnitt eben erklärt und dadurch entsteht Licht. Und darum sagt hier Daniel, das Buch Daniel, viele werden es durchforschen, indem sie hin und her gehen und die Erkenntnis wird sich mehren. Also, dass in der Endzeit das Verständnis für die Prophetie eigentlich zu einem Höhepunkt kommen wird. Und darum ist eben auch wichtig, dass wir Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 ebenso benutzen, um gegenseitig Licht auf den Text zu werfen. Aber, was man nicht vergessen darf, man muss die Schönheit im Abschnitt, dafür muss man auch Augen haben. Also man muss nicht nur die Zusammenhänge sehen, sondern man muss auch die Schönheit des Abschnittes sehen und eben auch sehen, warum im Lukas-Evangelium jetzt genau so viel Wert auf den Tempel gelegt wird. Ja? Also es braucht beides. Es braucht die Vielfalt und es braucht eben das Einzelne. Und dann wird eben hier im Zusammenhang klar, der Herr hat so mit den Jüngern die schönen Steine angeschaut, diese Weihgeschenke. Das wird nur hier so gesagt in Lukas. Und dann sagt der Herr, das wird alles zerstört werden. Und er geht ganz speziell auf die Fragen, die die Jünger dazu haben, ein. Während er in diesen Tagen jeden Tag im Tempel ist und lehrt. Ja, und dann sind wir eigentlich mit der Zeit schön durch. Dann könnten wir nächstes Mal dann schön weiterfahren bei Vers 25, wo wir dann eben in der Endzeit sind. Noch letzte Zeichen fügt der Herr den sieben schon genannten hinzu. Und dann kommt dieses wunderbare Gleichnis vom Feigenbaum. Und eine Besonderheit in Lukas steht, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wir werden uns damit beschäftigen, was diese Bäume dazu noch bedeuten. Und dann diese ganz praktischen Befehle, die da kommen, die man so in den anderen Evangelien nicht findet. Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen. Vers 36 fügt er dann noch hinzu, wacht zu aller Zeit betend. Und dieser Befehl, hütet euch, und diese Warnung vor Fressen, man könnte auch Bulimie sagen, und vor Rausch, Trinkgelage, Lebenssorgen, das finden wir nur im Lukas-Evangelium. Und das hat eine ganz besondere endzeitliche Bedeutung in diesem Zusammenhang. Und das werden wir dann auch noch etwas genauer anschauen, auch was die Bibel zu Drogenmissbrauch sagt. Und sie sagt mehr, als man denkt. Man hat eine E-Mail bekommen von einem jungen Mann, der hat gesagt, wenn ich ihm beweisen könnte, dass Kiffen eine Sünde ist, dann würde er das akzeptieren. Aber das habe ich ihm noch nie einer beweisen können. Wie bitte? Also, das werden wir dann beweisen.